Hallo, ein herzliches Willkommen allen Zuschauerinnen und Zuschauern zur großen Online-Selbstheilungskonferenz Den Körper lieben und verstehen, Schwerpunktthema Krebs. Ich freue mich sehr, heute als Gast die Andrea Lang zugeschaltet zu haben. Herzlich willkommen, Andrea.
Hallo, Anne.
Andrea ist in der Altenpflege tätig. Sie ist Mutter zweier erwachsener Kinder. Und sie hat vor einigen Jahren ihren ganz persönlichen Albtraum mit dem Thema Krebs erlebt, worüber sie uns heute erzählen wird. Ich freue mich sehr, dass du da bist, Andrea.
Dankeschön, ich mich auch.
Ja, Andrea, erzähl uns mal, wie das dazu kam, dass du mit Krebs diagnostiziert worden bist.
Also ich war zur jährlichen Krebsvorsorge, zu der ich damals immer noch gegangen bin. Und der Arzt hatte zuerst einen Taschbefund gemacht, da aber nichts festgestellt. Und ich habe mir damals immer noch auf quasi eigene Kosten Brustultraschall machen lassen. Hatte damals halt noch ein bisschen eine andere Sichtweise. Und dabei wurde was festgestellt. Ja, genau. Und wurde dann gleich überwiesen, um eine Mammographie zu machen, zu einem Radiologen noch am selben Tag. Und der hat dann den Verdacht auch nochmal bestätigt. Und die Woche drauf war dann gleich im Krankenhaus mit MRT und eine Gewebeentnahme und so weiter und so fort. Und ja, also es wurde bestätigt. Es ist nach schulmedizinischer Sicht ein bösartiger Brustkrebs. Und es war auch ziemlich schnell klar, dass also eine Mastektomie, eine komplette Brustentfernung stattfinden sollte, weil es mehrere Herde waren, die festgestellt wurden.
Genau. Gibst du uns mal eine Vorstellung von dem zeitlichen, wann das zeitlich war? Also wie alt warst du damals? Wie alt waren deine Kinder? In welcher Lebenssituation war das?
Das war Ende 2009, Mitte Dezember. Ich war damals 39. Meine Kinder waren 13 und 16 und ja, es war Weihnachten, stand vor der Tür. Es war dann schon ein heftiger Schlag ins Gesicht, sag ich mal. Ja.
Und du hattest direkt dann auch Angst um dein Leben, oder wie hast du empfunden?
Ja, absolut. Also für mich war im Grunde genommen von Anfang an sofort klar, naja, du überlebst es vielleicht ein, zwei Jahre, aber das war's dann. Also so war mein Empfinden. Weil eben die Prognose jetzt auch, also mir wurde jetzt keine zeitliche Prognose gestellt, aber es hörte sich alles ziemlich negativ an. Es war auch auf der anderen Seite ein verdächtiges Drüsenläppchen zu sehen. Und also ja, es hörte sich jetzt nicht an, wie wir machen da jetzt ein kleines Knötchen raus und alles wird wieder gut, sondern es war schon klar, die Prognose ist nicht so besonders toll. Denn wenn die ganze Brust entfernt werden muss, dann gehen die eben schon davon aus, dass da schon, ja, erstens mal waren es eben mehrere Herde und dann wird man ja auch hinterher permanent kontrolliert. Und also mir war da eigentlich schon relativ klar, das wird kein einfacher Weg und der wird wahrscheinlich auch nicht wirklich gut für mich ausgehen.
Und wie war das, warst du zum damaligen Zeitpunkt schon interessiert an Alternativmedizin oder war das jetzt erstmal für dich klar, nein, Krebs bedeutet Chemotherapie, Amputation und so, oder wie hast du...
Also ich war durchaus interessiert, also ich war vorher schon viel naturheilkundlich unterwegs und mit Homöopathie und sowas, aber als ich dann hörte Krebs, das war dann schon so... Also da wirst du nicht drum rumkommen, eben diesen schulmedizinischen Weg zu gehen. Also vor Chemo habe ich mich eigentlich von Anfang an, da habe ich mich gesträubt dagegen von Anfang an. Das wollte ich gar nicht. OP, ja, da hätte ich mich drauf eingelassen. Also so war der Gedanke. Mhm. Es wurde mir dann aber ein Tag vor oder beziehungsweise bei der Voruntersuchung, es war zwei Tage vor der OP, dazwischen lag ein Feiertag, wurde mir dann gesagt, also ich brauche auf jeden Fall eine Chemo und auf jeden Fall auch Bestrahlung und ja, so war dann der Stand damals. Also diese Diagnose Krebs hat dann schon was mit mir gemacht, wo dann klar war, da kann man nicht mehr mit irgendwelchen pflanzlichen Geschichten oder so. So habe ich das empfunden. Also da muss man dann schon härtere, stärkere Maßnahmen ergreifen. Das habe ich dann akzeptiert zuerst.
Aber dann bist du ja kurz vor der OP dann doch noch auf einen ganz anderen Weg gekommen.
Genau.
Wie war das? Was hat dich da...
Genau. Also es war so, dass die Mutter von einer Freundin mir am 7. Januar sollte meine OP stattfinden. Morgens früh um 7 soll ich im Krankenhaus sein. 6. Januar ist ja dann Feiertag in Baden-Württemberg. Und am 5. Januar abends um 9 etwa hat mich eine E-Mail von der Mutter von einer Freundin erreicht. Und die hat mir damals eben von der neuen Medizin erzählt. Und wir haben dann gleich im Internet so ein bisschen recherchiert. Und es hat bei mir eingeschlagen, keine Ahnung. Also ich habe das gelesen und wusste sofort, da ist irgendwas dran. Also es hat was mit mir gemacht. Sofort wirklich innerhalb von Minuten. Und auch mein Mann, der sich dann auch gleich mit hingesetzt hat und mitgeschaut hat, dem ging es genauso. Ja, also es war dann so, dass ich dann eine ganz... eine durchwachte Nacht hinter mir hatte oder beziehungsweise in dieser Nacht wirklich kein Auge zugemacht habe, weil ich einfach gespürt habe, ich kann mich nicht in diese OP begeben. Also das war wirklich innerhalb kürzester Zeit, war das klar. Obwohl es auch vorher schon Impulse gab von verschiedenen Leuten in die Richtung von wegen, guck dich doch nochmal um und da gibt's noch was und dort gibt's noch was. Das ist alles an mir abgeprallt. Aber das nicht. Also das sollte wohl so sein.
Ja. Und was konkret hast du da über dich und deinen Krebs entdecken können?
Also ich konnte zuerst mal eben drüber nachlesen, wie generell diese Sichtweise ist. Also dass es einfach dramatische Situationen im Leben gibt, die im Körper was auslösen. Und wenn die über einen längeren Zeitraum gehen, dass da eben ein Gewebewachstum entstehen kann, was eben schulmedizinisch als Krebs bezeichnet wird. Und ich habe dann natürlich auch gleich nachgeguckt, was hinter der Thematik Brustkrebs steht und habe einfach gespürt, da ist was dran. Also ich konnte es noch nicht richtig greifen. Ich konnte auch noch nicht für mich deuten, was für ein Problem bei mir persönlich da dahinter steckte. So schnell ging es dann nicht. Aber es war einfach klar, ich muss mich damit näher auseinandersetzen, ehe ich mich in diese OP begebe. Also ich muss wissen, was da dran ist. Ja, also es hat mich unglaublich neugierig gemacht und es gab fast keinen Weg dran vorbei. Also so war wirklich das Empfinden.
Und diesen OP-Termin hast du dann also abgesagt. Das muss ja auch nicht so leicht gewesen sein, oder? Dann wird ja oft sehr viel Druck erzeugt, dann auch von ärztlicher Seite oder Angehörigen und so weiter. Wie war das?
Also es war auch für mich nicht einfach, jetzt plötzlich quasi eine 180-Grad-Wendung zu machen. Ich musste das ja auch meine Kinder erklären, der Familie. Ich habe es den engsten Familienangehörigen gesagt, weil ich einfach dachte, ich kann nicht ins Krankenhaus gehen, mich operieren lassen, ohne dass die davon wissen, denn ich wusste ja nicht, wie es für mich ausgeht und ich wollte ja auch, dass meine Kinder aufgefangen werden. Also habe ich es denen halt erzählt gehabt und musste denen jetzt quasi sagen, ich lasse mich morgen, also es war dann der 6., ich lasse mich morgen doch nicht operieren. Also das hat sich dann schon, ich hatte auch Angst um die Kinder, dass die sich jetzt Sorgen machen, wenn ich mich nicht operieren lasse und so. War dann aber ganz interessant, also mein jüngerer Sohn, der sagte dann zu mir, Mama, ich wusste eh, dass du dich nicht operieren lässt. Da lief so ein kalter Rücken runter und also es war erstmal für alle okay. Und jetzt war eben noch das zu bewältigen, im Krankenhaus anzurufen. Und ich habe mir dann natürlich auch überlegt, was ich da jetzt sage und habe mich dann so hinter einer persönlichen Sache, hinter einer persönlichen Thematik versteckt quasi und habe gesagt, ich brauche einfach noch Aufschub. Also es ist im persönlichen Umfeld was gewesen und ich kann mich jetzt nicht operieren lassen. Soweit so gut, es wurde auch erstmal akzeptiert. Ich hatte auch ein bisschen Angst drum, es war ja alles in die Wege geleitet. Ich hatte selbst meinen Essensplan schon ausgefüllt für die kommende Woche. Es war alles geplant. Und das fiel mir dann schon auch schwer. Wenn man irgendwie so von der Erziehung her so denkt, das kann man ja nicht machen, ne? Und jetzt, so. Und dann war auch erst mal Ruhe, aber so nach geraumer Zeit haben die dann angefangen eben anzurufen und nachzuhaken, was denn los wäre. Und ich bin gar nicht, zuerst auch gar nicht rangegangen. Und irgendwann haben wir es dann so eingerichtet, dass die Anrufe vom Krankenhaus, die Nummer einfach unterdrückt wurde, weil ich wusste, ich brauche jetzt einfach erstmal meine Ruhe und Zeit, mir da klar zu werden, wie ich weiterverfahren möchte.
Und wie war das mit deiner Angst? Also als du dann dich da eingelesen hast in die Erkenntnisse der neuen Medizin, hast du dann direkt die Angst verloren oder war das eher ein Prozess?
Das war schon so ein bisschen ein Prozess, aber ich muss sagen, die Angst ging recht schnell runter. Also das hat sich recht schnell abgeschwächt. Mir ging es eigentlich psychisch dann ziemlich schnell besser, weil ich einfach wieder eine Hoffnung hatte, einen anderen Weg zu beschreiten, der vielleicht lebenserhaltend sein könnte. Also von daher, und es war alles, was ich gelesen habe, hat sich sehr plausibel angehört. Und ich habe natürlich auch in der kommenden Zeit, denn für mich ging es ja um was. Ich habe mich ja jetzt nicht nur interessehalber damit auseinandergesetzt. Für mich war hopp oder top, ja. Also ist es der richtige Weg für mich oder nicht? Habe dann natürlich auch angefangen, das zu überprüfen an meinem Umfeld, denn ich wollte wissen, was ist dran. Ich wollte das mit eigenen, mich selber davon überzeugen können und nicht nur irgendjemand glauben, der mir das erzählt. Und habe dann auch in meinem Klientenumfeld so ein paar Fälle wie auf dem Silbertablett präsentiert bekommen. Es gab einen Fall, da war ich wirklich nur 2-3 Mal und ich wusste genau, ich musste dahin, um diese Geschichte zu hören von dieser Frau. Und es hat einfach haargenau gepasst, das, was sie erlebt hatte, das, was sie für Symptome hatte, an was sie erkrankt war, diese Abläufe, das hat eins zu eins gestimmt und das hat mich damals also sehr, sehr überzeugt und auch erstaunt, dass es wirklich so haargenau und auch bei meinen Kindern immer wieder, wenn die eine Erkältung oder irgendwas hatten, also man kriegt es nicht immer raus, aber ich habe es dann oft rausbekommen und wirklich eindeutig, also nicht so, es war nicht schwammig, sondern ich konnte es wirklich ganz genau zuordnen im Gespräch. Und das war für mich ganz arg wichtig, dass ich mich wirklich aus eigener Erfahrung davon überzeugen konnte, dass da was dran ist. Ja.
Und was hast du konkret jetzt über die Hintergründe deines Krebses dann aufdecken können?
Ich hatte eine Trennungsthematik. Ich möchte jetzt nicht sagen, also es war eine weibliche Person innerhalb der Familie, mehr möchte ich nicht sagen, um es einfach auch nicht niemand zuordnen zu können, jetzt außerhalb. Unter der ich sehr gelitten hatte, wo eben das alles gepasst hatte. Ich wurde wirklich völlig von einer Nachricht überrascht und habe dann für mich den Entschluss getroffen, ich werde diese Beziehung abbrechen, weil es einfach mir zu viel Kraft genommen hat. Und habe mir dann aber wochenlang Vorwürfe gemacht, trotz alledem, denn ich wusste, sie ist alleinstehend. Hat keine Angehörigen mehr. Ich habe sie irgendwo ein Stück weit als hilflos empfunden. Und das war eben diese Thematik. Und ich wusste auch, dass es innerhalb von diesem Jahr was passiert sein musste. Also ich habe jedes Jahr diese Krebsvorsorge machen lassen, die vergangenen Jahre. Und hatte auch die vergangenen 2-3 Jahre schon diesen Brustultraschall machen lassen. Und da wurde noch nichts festgestellt. Und von daher war es auch von im zeitlichen Ablauf gut zuordnenbar. Und auch dieses, dass es mich wirklich, also ich habe das jedem erzählt, egal ob er es hören wollte oder nicht. Also es hat mich sehr, sehr, sehr beschäftigt und wollte immer so die Absolution erteilt bekommen, dass es doch okay war, was ich gemacht habe. Und das hat eben zu dieser Dramatik gepasst, dass mich das so lange beschäftigt hat.
Lass uns da noch mal ein bisschen tiefer einsteigen. Also laut den Erkenntnissen von Hamer bist du quasi, bist du ja in einer Phase, bist du konfliktaktiv, dann löst du den Konflikt und dann beginnt die Regeneration.
Ja,
genau. So. Und jetzt mal in deinem Fall, du hattest, glaube ich, einen Milch...
Die Milchgänge waren da betroffen.
Genau.
Ja, genau.
Und das heißt, die Entdeckung des Krebses, da war dann dein Konflikt schon gelöst, ja?
Das ist, also vermutlich habe ich es, also es gibt mehrere Möglichkeiten. Entweder man schafft es eben, den Konflikt komplett zu lösen, oder was eher häufiger passiert, er transformiert sich einfach runter mit der Zeit. Mhm. Also die Thematik schwächt sich so langsam immer mehr ab. Mhm. Genau. Und somit kommt es quasi gar nicht zu einer richtigen Lösung in diesem Sinne, sondern es wird einfach runter transformiert. Mhm. Das ist das, was, ja.
Aber bei dir war ja, wie du das jetzt so schilderst, diese Entscheidung mit dieser Person aus deiner Familie nichts mehr zu tun haben zu wollen, die war ja dann wahrscheinlich die Konfliktlösung, oder wie siehst du das, deutest du das?
Nee, also da wurde ich, da war eben diese Trennungsthematik. Also einerseits war mir klar, ich kann diese Beziehung nicht mehr aufrechterhalten, weil sie mir einfach zu viel Kraft kostet. Aber andererseits war ich natürlich getrennt von einer Person, die mir ja schon auch wichtig war in meinem Leben. Ja, also da ist diese Konfliktaktivität, hat da eigentlich begonnen erst.
Ah, verstehe.
Genau.
Okay.
Und dann kam noch ein Dreivierteljahr später der Tod meines Vaters dazu. Und da hat dann auch begonnen, sich die Brustwarze einzuziehen. Also da hatte ich dann körperliche Veränderungen nochmal. Also das hat quasi da sich nochmal draufgesetzt. Ja, also man kann ja die dahinterliegenden Gefühle, die kann man ja mit verschiedenen Menschen empfinden, diese Trennungsthematik, und das kann man ja öfter erleben. Also von daher sind nachher auch die Rezidive, ne? Also das ist für mich jetzt kein jetzt ist der Brustkrebs wieder aufgeflammt, sondern ich habe eben wiederum eine ähnliche Thematik erlebt.
Kannst du uns erklären noch, was du verstanden hast, warum ausgerechnet die Brust reagiert hat? Also warum du jetzt nicht Gebärmutterhalskrebs oder?
Also erstens mal ist natürlich für eine Frau diese Weiblichkeit, diese Sensibilität mit der Brust zu empfinden, wenn man einfach dieses sehr weibliche Fühlen hat. Und dann war es eben dieses, also sie als hilflos quasi zu empfinden. Also da würden dann im Grunde genommen eher die Milchdrüsen reagieren, aber man kann das auch manchmal gar nicht so ganz trennen, sondern das kann auch sein, das geht so ineinander über quasi. Also die Milchdrüsen reagieren, wenn ich einen Sorgekonflikt habe um jemanden. Da geht es dann darum, dass die Brust quasi zuerst mehr Milch produzieren versucht. Auch wenn man nicht stillt, gibt es diese Reaktion. Und wenn das nicht ausreicht, beziehungsweise so eine Thematik sehr lange geht, dann werden eben auch zusätzliche Zellen gebildet, um noch mehr Milch produzieren zu können. Und bei den Milchgängen ist es eben, es wird so definiert, als ob einem ein geliebter Mensch quasi wie von der Brust gerissen wird. Also wenn man jetzt sich vorstellt, dass man ihn so an sich drückt und genau. Also das Empfinden mit, es gibt schon, dass das Empfinden, wie das jeder Mensch empfindet, ist sehr individuell. Also das ist auch was man verstehen muss. Also da gibt es auch diesen tollen Satz, der da heißt, wir sehen die Dinge nicht, wie sie sind, sondern wie wir sind. Also wenn du jetzt ein Erlebnis hast, kann es sein, dass du das völlig anders empfindest, als ich das empfinden würde. Mhm. Genau. Und das ist eben, also das, die Thematik war eben dieses, das muss man vielleicht auch noch dazu erklären, die Milchgänge sind mit ektodermem Gewebe ausgekleidet. Also mit derselben Schicht wie unsere Oberhaut. Und Haut ist eben die Thematik Nähe und Distanz. Also jemanden entweder nah bei sich haben wollen oder eben nicht an sich dran haben wollen. Und die Milchgänge, da ist quasi dieses ektodermale Gewebe wie so eingestülpt in die Gänge. Das ist so wie eingewachsen. Und daher reagieren die wie die obere Hautschicht. Also diese auf Trennung eben. Ja, genau.
Es geht ja in der neuen Medizin oder germanischen Heilkunde, wie sie jetzt heißt, geht es ja auch immer um den biologischen Sinn eines Vorgehens. Mhm. Und bei dir, kannst du das nochmal erklären, was du jetzt als Sinn deines Krebses erkannt hast?
Also das ist immer ein bisschen schwierig mit dem Sinn. Also erstens mal muss man eines sehen, diese Programme sind im Grunde genommen nicht evolutionär nicht geschaffen, um über Wochen, Monate oder Jahre zu laufen, sondern im Grunde genommen, also da ist immer so dieser Vergleich mit dem Tierreich, diese Programme sind ja uralt im Grunde schon, ja, und die haben sich einfach so schnell, wie wir uns evolutionär entwickeln und kulturell, kommen die Programme da quasi gar nicht hinterher, also die sind wirklich noch sehr archaisch. Und wenn man sich jetzt vorstellt, wenn ein Tier im Wald eine Revierthematik oder was auch immer hat, dann geht es in ein paar Minuten oder Stunden, vielleicht auch Tage, aber nicht länger. Und für diesen Zeitraum sind die Programme eventuell auch sinnvoll, aber nicht für Monate, Wochen, Jahre, wie auch immer. Dann muss man ganz genau hinschauen. Also kann ich vielleicht am ehesten erklären, wenn ich es mit der oberen Hautschicht erkläre. Wie gesagt, da sind die Gänge mit ausgekleidet. Die obere Haut reagiert so, dass ich in der konfliktaktiven Phase die Berührungen nicht so empfinden kann. Die wird wie ein bisschen taub. Also sprich, ich fühle die Trennung dann nicht so stark, weil das wie taub eben so ein bisschen wird.
Also es ist ein Schutz vor dem Schmerz sozusagen.
Ja, so könnte
man es. Vor dem Trennungsschmerz.
Genau, genau. Okay. Und wenn das jetzt richtig in Heilung kommen würde, also das ist ein Abbau, der da stattfindet, zuerst in der aktiven Phase, wenn das so ein bisschen taub wird, die Haut kann auch so ein bisschen trocken und rissig werden und eben taub. Und in der aktiven Phase, bei Neurodermitis hat man das, blüht es dann richtig auf, es fängt an zu jucken, es wird rot, es kann ein bisschen heiß werden. Bei der Brust wäre das dann quasi eine Milchgangsentzündung, eine Brustentzündung. Wenn man stillen würde, wäre es einfach eine Brustentzündung. Wenn man nicht stillt, dann ist es halt wird's dann kritisch gesehen. Ne? Hm. Genau, da schwillen dann die Gänge zu und dann kann es eben zu einer Brustentzündung kommen, weil das Sekret oder die Milch, wenn man stillen würde, nicht mehr abfließen kann in dem Moment. Da gibt es jetzt aber, das hat jetzt nichts mit sinnvoll oder nicht sinnvoll zu tun, sondern das ist jetzt einfach was Mechanisches, weil die Gänge eben zuschwellen, kann diese Milch nicht mehr abfließen. Und bei der Haut ist es eben so, dass sich, also wenn ich es mir jetzt auf der Oberhaut vorstelle, dann ist es eben so, dass das wieder die Haut wieder aufgebaut wird, wieder in Reparatur geht oder in Regeneration quasi geht. Und wie gesagt, es juckt dann auch stark. Da ist mir dann damals auch gleich eingefallen, das haben früher die Eltern und Großeltern schon immer gesagt, wenn es juckt, dann heilt es, wenn man eine Wunde hatte. Ne? Wenn man dann angefangen hat, daran zu kratzen, hieß es immer, nee, darfst du jetzt nicht kratzen, wenn es juckt, dann heilt. Also das wusste man damals auch schon.
Genau. Und erzähl uns nochmal jetzt konkret, wie du dieses Wissen dann in dein Leben integrieren konntest oder was das jetzt für dich geheißen hat. Also OP gab es da nicht und stattdessen, was?
Genau, stattdessen? Also der erste Gang war diese Mutter eben von dieser Freundin, die hatte auch schon mit einem Arzt, ich weiß jetzt, ich bin jetzt Sandra gefragt, ob ich einen Namen nennen darf, mit einem Arzt gesprochen, den sie kannte. Bei uns in der Gegend, der auch diese Kenntnisse hat. Und es war für mich natürlich so ein Brückenschlag, um erstmal diesen ersten Schritt zu gehen, weil es war dann für mich einfach so, dass ich sagte, wenn es da einen Arzt gibt, der davon auch überzeugt ist, dann ja, da habe ich mich einfach leichter getan.
Hast du dich sicher, sicher gefühlt, ja.
Genau, genau, genau. Ich habe dann damals auch ein CT anfertigen lassen, ein Hirn-CT. Denn diese Geschehnisse, die an den Organen passieren, die sind auch im Gehirn sichtbar. Da gibt es zugeordnete Bereiche, die auch Dr. Hamer als wie eine Art Landkarte, sage ich mal, zusammengestellt hat. Wo man das dann erkennen kann. Also man kann dann anhand vom, wenn einer das CT lesen kann, anhand vom CT feststellen, was an irgendwelchen Organen schon für geschehen war. Also man sieht es auch nachher noch als Vernarbung. Und das habe ich dann machen lassen. Es war auch sehr interessant. Also der Arzt konnte mir dann auch wirklich so ein paar Dinge aus meinem Leben erzählen, die er nicht wusste, die ich bestätigen konnte. Und was mich natürlich auch nochmal überzeugt hat, und er hat mir dann noch einen Heilpraktiker für Psychotherapie empfohlen, mit dem zusammen ich dann quasi das erarbeitet habe, eben was da für ein Konfliktthema dahinter steht, wie ich emotional aus dieser Geschichte rauskomme. Also ich habe dann einfach auch mich so ein bisschen frei gemacht von der Betreuung meiner Eltern, wo ich sehr eingebunden war, also die da einfach auch mir viel abverlangt haben, also jetzt nicht mehr zeitlich, aber einfach durch das, was sie für eine Anspruchshaltung an mich hatten. Also da habe ich dann halt mit ihnen Verschiedenes erarbeitet, was ich verändern kann in meinem Leben, in kleinen Schritten, wo es da einfach Möglichkeiten gibt, ja, in eine Veränderung zu kommen, genau.
Und inwieweit bist du dann nochmal zu der, also die OP hast du ja bis heute nicht machen lassen.
Wenn. Nein, die OP habe ich bis heute nicht machen lassen. Ich war auch seither nie mehr im Krankenhaus oder bei einem anderen Schulmediziner, sage ich jetzt mal, außer bei diesem Arzt eben, der die neue Medizin kennt. Aber nicht jetzt irgendwie aus Vermeidungstaktik oder so, sondern weil für mich einfach gar kein Bedarf mehr bestand. Also ich war eigentlich recht schnell in der völligen Überzeugung drin, dass das für mich der richtige Weg ist. Und habe da auch für mich die Verantwortung übernommen. Also auch das wurde mir dann bewusst, dass nur ich selber für mich da die Verantwortung tragen kann. Also ich kann da niemanden jetzt verantwortlich machen, wenn das irgendwie schief geht oder so, sondern ich muss für mich die Überzeugung gewinnen, dass ich auf dem richtigen Weg bin und dann dazu stehen einfach. Und das konnte ich, fiel mir da recht leicht, obwohl ich sonst eigentlich gar nicht so selbstbewusst bin und war. Aber da hat es sehr gut funktioniert.
Ja. Aber es gehört schon viel Mut und auch Stärke dazu, oder? Also weil das Umfeld ja doch, oder die Gesellschaft ja in eine ganz andere Richtung gehen.
Ja, einerseits schon. Aber wie gesagt, ich bin sonst gar nicht so ein wahnsinnig mutiger Mensch. Aber da war es einfach gegeben. Also da war ich mir einfach so sicher. Und stand da so felsenfest dahinter, oder stehe immer noch felsenfest dahinter, dass ich auch, also es gab dann auch Freundschaften, die auseinandergingen oder die sich zumindest, die nicht mehr so eng waren, weil die Leute einfach nicht mit umgehen konnten. Also es gab dann auch Situationen, wo ich wirklich sagen musste, du pass auf, ich verstehe deine Sorge, aber ich möchte mich damit jetzt nicht mehr länger auseinandersetzen. Ich bin auf einem anderen Weg und bitte akzeptiere das oder unsere Wege müssen sich trennen. Also ich wollte einfach nichts mehr davon hören. Also es war dann schon so, ja. Und in der Familie, die haben es ganz gut, die meisten akzeptiert. Also meistens wurde ich da in Ruhe gelassen. Ab und zu mal hat man nachgefragt. Ich habe dann einmal bereitwillig Auskunft gegeben, aber man hat mich jetzt nicht irgendwie bearbeitet. Und natürlich, Gott sei Dank, stand mein Mann hinter mir. Also das war natürlich eine große Stütze, denn ansonsten hat man es dann schon schwer, sag ich mal. Wenn der Partner dann Angst hat und immer einen doch versucht zu bearbeiten und dann, ja. Das ist schwerer gewesen, wesentlich.
Hast du noch andere Sachen auch jetzt gemacht oder Ernährungsumstellung oder Ernährungsergänzung oder irgendwas, um die Prozesse besser zu unterstützen?
Also ich habe eine Ernährungsumstellung insofern gemacht, dass ich Vegetarier geworden bin, was ich schon lange wollte, aber irgendwie immer nicht so ganz geschafft habe. Aber weniger jetzt im Sinne, dass ich dann meinen Körper unterstütze, sondern es war mehr so eine Lebenseinstellung einfach, dass ich das nicht mehr wollte. Ich habe mir Unterstützung noch geholt von einer Heilpraktikerin. Also ich hatte das Bedürfnis, einfach noch ein bisschen was in die Hand zu kriegen, was ich tun kann. Irgendwo noch ein bisschen aktiv zu werden. Ja, also die hat verschiedene energetische Sachen mit mir gemacht. Die hat mir auch mal immer mal wieder Globulis gegeben. Das schon. Also das war für mich einfach eine Unterstützung, eine große Unterstützung in dieser Zeit. Bis ich einfach so gefestigt war auch, dass ich das auch ohne das hinbekomme. Also ja, ich denke, es ist schon wichtig, dass man Menschen um sich rum hat, die das so ein bisschen überbrücken. Also man hat ja doch so dieses Gefühl, man muss ja irgendwas tun. Ich habe natürlich auch viel getan. Also nichts zu tun ist immer eine ganz schlechte Idee. Und habe einfach auch das Gefühl gebraucht, ich bin da aktiv und ich verändere was in meinem Leben. Es tut sich was. Ja? Also inwieweit sich das jetzt tatsächlich auf diese gesundheitliche Thematik ausgewirkt hat, weiß ich nicht. Aber es hat mir einfach seelisch auch große Unterstützung gegeben, ja.
Und körperlich, wie hat sich das weiterentwickelt? Wie hat sich deine Brust weiterentwickelt dann?
Also es war so, wie gesagt, dass mein Vater ist dann Ende 2010, ein Jahr, knappes Jahr später, verstorben. Und da fing dann die Brustwarze an, sich ein bisschen einzuziehen. Also es ist halt so, wenn die Milchgänge quasi immer wieder aktiviert werden und wieder regenerieren, sich wieder zu heilen versuchen, dann findet da wie ein Vernarbungsprozess statt, was jeder kennt, wenn er mal eine Wunde hat, eine tiefere oder so. Und da ist das Gewebe dann irgendwann einfach nicht mehr so flexibel und geschmeidig, sondern wird eben härter und vernarbt. Und so hat sich eben die Brustwarze eingezogen. Und da ich immer noch nicht vermutlich alle dahinterliegenden Emotionen für mich lösen konnte, habe ich da immer wieder so kleinere Prozesse, die ich auch spüren kann, aber wo ich einfach genau weiß, was da passiert. Also da konnte ich mich drüber informieren und ich kann das auch immer so bestätigen. Und was dann noch dazu kam, das wurde mir aber erst vor 2 Jahren oder so bewusst in dem Gespräch. Das ist noch eine Bindegewebsthematik. Und zwar dieses, dass man dann vorm Spiegel steht, sich natürlich nicht mehr so perfekt als Frau fühlt. Ja, also da ist einfach ein Makel. Und man hadert damit. Also man guckt sich an und findet sich einfach nicht mehr schön genug. Oder ja. Und da reagiert dann das Bindegewebe. Also das ist im Grunde dieselbe Thematik, wie wenn die meisten Zinsfrauen Zellulite kriegen an den Oberschenkeln oder so. Also auch da ist es dieses Thema, entweder ich fühle mich da zu dick oder aus irgendwelchen anderen Gründen nicht perfekt, nicht schön genug. Also das kreiert man sich im Grunde genommen selber.
Und wie gehst du damit um? Also wie änderst du das?
Also da habe ich intensiv EFT mal gemacht, diese Klopftechnik. Mhm. Und da konnte ich das ganz gut runtertransformieren, dass es nicht mehr für mich so stark im Vordergrund steht. Und jetzt ist halt irgendwann für mich einfach noch so ein bisschen die Thematik, wo ich jetzt gerade noch am Überlegen bin, eventuell auch in naher Zukunft vielleicht noch eine kosmetische Korrektur machen zu lassen. Aber da muss man erst mal genau gucken, ist es möglich? Findet man einen Chirurgen, der sich daran traut? Und solche Dinge eben. Also es ist für mich jetzt ein rein ästhetisches Problem.
Sag noch mal ganz kurz dieses EFT. Viele werden das wahrscheinlich noch nie gehört haben. Kannst du es kurz beschreiben, was das ist?
Das heißt Emotional Freedom Technik. Da werden bestimmte Meridiane geklopft, die über den Körper laufen, also diese Energiebahnen. Und es gibt dann bestimmte Sätze, die man dazu sagt. Also zum Beispiel fängt man an mit diesem Satz, auch wenn ich dieses oder jenes Thema habe, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin oder aus vollstem Herzen. Und man hat sein Thema, fasst es in einem kurzen Satz zusammen und klopft diese Punkte. Also einer davon ist hier, einer ist an der Schläfe, einer ist hier unterm Auge. Also man spricht diese Sätze und klopft es dabei. Und das Ziel dahinter ist einfach, diese damit in Verbindung stehenden Emotionen zu lösen.
Hast du das für dich erreicht?
Ich habe das ganz gut hinbekommen mit dieser Ästhetik. Also natürlich ist es für mich jetzt immer noch nicht perfekt, aber ich stehe nicht mehr vorm Spiegel und denke, oh, wie sieht es aus? Also es ist nicht mehr es hat nicht mehr diese Dramatik, sag ich mal. Also ich konnte es ganz gut runtertransformieren damit.
Ja. Wie ist das denn mit den Metastasen? Also das heißt ja oft, dass der Krebs dann streut und in andere Körperteile wandert. Wie siehst du das?
Also für mich sind das einfach eigene Geschehen. Nicht weitere, sondern eigene Geschehen. Also ich kann natürlich sowohl an der Brust eine Thematik haben, als auch an den Knochen oder an der Haut oder sonst an irgendeinem Organ. Das eine hat aber mit dem anderen nichts zu tun. Also wenn ich jetzt quasi mit einer Brustkrebsthematik mit starken Rückenschmerzen ins Krankenhaus gehen würde, dann hätte ich automatisch irgendwelche Metastasen. Wenn ich mit den gleichen Rückenschmerzen ohne Brustkrebs ins Krankenhaus gehen würde, dann hätte ich halt eine Rückenthematik, ja, was auch immer dann eben festgestellt wird. Also es wird dann automatisch als Metastasen gesehen. Und was auch oft noch sehr merkwürdig ist, also es gibt ja diese, man weiß, unterschiedliche Gewebearten reagieren unterschiedlich. Also die einen Gewebearten, wie zum Beispiel das Endoderm, die haben zuerst eine Funktionssteigerung und dann den Abbau. Und andere Gewebearten, wie zum Beispiel im Neuhirn, die haben zuerst einen Abbau und dann einen Aufbau. Und jetzt gibt es quasi Behauptungen, zum Beispiel, ich hätte jetzt einen Brustdrüsentumor, der eben einen Aufbau macht und habe dann eine Rückenthematik, wo Zellabbau stattfindet, also wie bei der Osteoporose, wo der Knochen quasi löchrig wird, dann wie erklärt man sich, dass eine Zelle, die zuerst einen Aufbau macht, an irgendeiner Körperstelle, plötzlich an einer anderen Körperstelle genau das Gegenteil macht, nämlich einen Abbau. Denn das wird ja dann als Tochtergeschwür oder als Metastase eben behandelt. Ja, und eben es reicht eine Krebsdiagnose zu haben, dann sind alle Folgegeschehen automatisch Metastasen.
Die werden dann immer durch die Krebsbrille angeschaut, ja. Genau. Das ist so ähnlich wie bei der Diagnose.
Mhm. Ja. Und es ist sehr interessant, dann auch mal zu hören, wie das eigentlich festgestellt wird. Also da sind die Methoden doch, ich finde sie recht schwammig, sag ich mal. Aber es ist einfach.
Was meinst du jetzt konkret, wie war es festgestellt?
Wie man einfach feststellt, dass es Metastasen sind. Also da können andere Leute genauer Auskunft drüber geben, die du sicher auch noch interviewen möchtest, wie man das genau pathologisch feststellt. Aber das, was ich schon gehört habe, ist einfach sehr, sehr schwammig. Also es ist einfach schon von vornherein diese Erwartungshaltung da. Da kommt ein Krebspatient und da erwarte ich jetzt, dieses und jenes zu finden. Mhm. Und dann wird da einfach schon durch die Erwartungshaltung so viel reininterpretiert auch. Also man sieht es gar nicht mehr wirklich objektiv. Und ja, und da gibt es zum Teil abenteuerliche Herleitungen dann.
Und du persönlich jetzt, also wenn du jetzt Rückenschmerzen hast, mal angenommen, ja, bist du völlig frei von der Angst, oh, das könnte ja jetzt irgendwie doch wieder Krebs sein.
Ja, also das absolut. Natürlich gucke ich da dann auch hin und kenne ja auch so ein bisschen meine Thematiken, also bin da ja wachsam auch ein Stück weit und weiß, ich sollte das eine oder andere verändern. Also es gibt ja dann gewisse Stellschrauben, wo man ein bisschen drehen kann. Aber diese Metastasenangst, die habe ich nicht. Nee, also für mich sind es einfach Rückenschmerzen, die ich jetzt gerade habe und wo ich auch ziemlich genau weiß, wo sie herkommen. Ja. Ja, genau.
Ja. Und immerhin, das ist ja besser als eine amputierte Brust.
Ja, das ist richtig. So sehe ich das auch. Ja, ja, genau.
Genau. Und aber sonst körperlich, also du hast jetzt empfindest keine Einschränkungen oder bist fit und arbeitest und machst alles, was dein Alltag von dir erfordert.
Ja. Genau. Also ich hatte die ganze Zeit über, sind jetzt über 6 Jahre, nie irgendwelche körperlichen Einschränkungen. Mir ging es nie schlecht. Mir ging es psychisch diese ersten 3-4 Wochen von Diagnose bis eben zur OP oder kurz danach. Aber seitdem geht es mir wirklich, mir ging es nie schlecht. Also ich habe keinerlei Einschränkungen oder Beschwerden oder.
Also du meintest den Zeitpunkt zwischen Diagnose und fast OP. Du.
Richtig, ja. Richtig. Da, ja, sorry, ja, genau, muss man betonen. Ja, ja. Da ging es natürlich psychisch wirklich richtig, richtig schlecht. Aber ja.
Und wenn man das jetzt rückblickend betrachtet, was würdest du anders machen?
Was würde ich anders machen? Also rückblickend schwierig. Also ich habe mich sehr damit auseinandergesetzt, den Vorwurf kann ich mir nicht machen. Ich habe leider halt ein bisschen spät erkannt, eben sich vor den Spiegel stellen und damit hadern, dass das schlecht war, dass ich das früher hätte quasi in Angriff nehmen sollen, aber dass mir einfach nicht bewusst war, war es nicht möglich. Wo ich gemerkt habe, wo ich aufpassen musste, ist, dass mir einfach immer gut ging, habe ich mich vielleicht manchmal nicht intensiv genug darum gekümmert, um einfach noch mehr zu erreichen, dass ich da quasi das Ganze losbringe. Also der Alltag holt einen dann immer wieder ein und wenn man im Grunde genommen keine körperlichen Beschwerden hat, dann wird man da dann gern auch wieder ein bisschen nachlässig und ja, also ich hätte da vielleicht hätte ich noch ein bisschen mehr tun können. Aber das ist einfach jetzt auch so ein hätte, wäre, wenn.
Aber es ist trotzdem interessant, weil für andere auch als Empfehlung oder als Beispiel, das waren meine Erfahrungen aus heutiger Sicht, würde ich das und das nicht mehr machen. Ja. Es drängt sich ja auch so der Eindruck auf, dass wenn du damals nicht diese Prophylaxe gemacht hättest, dass dann quasi das ganze Geschehen, es wäre wahrscheinlich, es war ja sowieso erkennbar dann ab einem bestimmten Punkt.
Das ist für mich halt auch die Frage. Man kann leider halt die Zeit nicht zurückdrehen. Es war definitiv nicht taschbar damals. Es war aber wohl taschbar ein paar Wochen nach der Stanze. Und ich vermute aber einfach, und es wurde mir auch so bestätigt, dass sich da einfach der Narbengewebe auch wiederum bildet. Also die Stanze war sehr heftig. Das war für mich mit das dramatischste Erlebnis, weil auch die Betäubung auf der rechten Brustseite leider nicht richtig gewirkt hat oder fast gar nicht. Ich aber so traumatisiert war durch die ganze Situation, dass ich einfach dachte, ich muss das jetzt aushalten. Also mir rannen schon die Tränen über die Augen, aber ich habe halt so still vor mich hingelitten und die Ärztin war auch so vertieft in ihre Stanze, dass sie es einfach nicht bemerkt hatte. Aber die Brust war wirklich hinterher 6 Wochen lang grün und blau. Also die komplette Brust, das sah wirklich heftig aus. Es wurden halt einige Stanzen entnommen. Und es ist ja klar, da wo Gewebe rausgenommen wird, füllt es der Körper wieder mit Bindegewebe auf und es gibt einfach eine Vernarbung. Und das war dann auch tastbar. Also das war mit Sicherheit in so kurzer Zeit kein Wachstum von irgendeinem Tumor, sondern es war tatsächlich dieses Narbengewebe, das sich dann, ja. Aber gut, da zu dem Zeitpunkt wusste ich es halt einfach noch nicht besser. Und da habe ich mich dann auch oft gefragt, ob die Milchgänge sich leichter wieder regeneriert hätten, wenn nicht zusätzlich auch noch diese Stanze, die da auch nochmal quasi reingestochen hat und eben Gewebe rausgezogen hat und da wieder Vernarbung stattgefunden hat, ob das das Ganze vielleicht noch ein bisschen ja, verschlechtert hat oder weniger, ja, es dem Körper einfach weniger einfach gemacht hat, das wieder gut zu regenerieren. Aber ja.
Es scheint erstmal logisch, also dass das eine zusätzliche Belastung dann ist.
Ja.
Wie siehst du denn die Frage der Prophylaxe überhaupt jetzt aus deiner Sicht heute?
Ja, also aus meiner Sicht halte ich Prophylaxe für nicht nötig oder sinnvoll. Ja, weil ich einfach denke, dass da oft eben Dinge gefunden werden, die zum Teil entweder schon alt sind, also schon länger zurückliegen. Zum Beispiel diese Verkalkungen, die man in der Brust oft sieht, das sind Prozesse, wo einfach mal ein Prozess stattgefunden hat und so eine Verkalkung bleibt zurück als Restzustand, der aber dann auch oft eben dramatisch gesehen wird als Krebsvorstufe oder ähnliches. Also ich denke, wenn jemand jetzt was bei sich feststellt und ist verunsichert, dann und es beruhigt ihn, wenn er dann weiß, was ist, dann ist es ja okay, dass man gucken lässt, aber die reine Vorsorgeprophylaxe, also dieses sich vorher schon Sorgen machen, was ist, das halte ich für absolut nicht sinnvoll. Also wird für mich heute nicht mehr in Frage kommen. Ne? Ich denke, ja.
Aber noch mal von einer anderen Ebene aus das Ganze betrachtet, wenn du dir jetzt überlegst, was wir alle tun können, um Krebs zu vermeiden, was würdest du da nennen?
Also vermeiden, ganz vermeiden können wir solche Prozesse sicherlich grundsätzlich nicht. Als Krebs würde ich es ohnehin nicht mehr bezeichnen. Ich denke, wir haben alle tagtäglich kleinere Geschehen, die wir aber gar nicht bemerken, weil es einfach Dinge sind, die nicht so ewig lang laufen. Denn bis dann wirklich ein Zellwachstum stattfindet, muss was schon eine gewisse Zeit laufen. Also was man sicherlich raten kann, ist einfach, sich sein Leben so angenehm wie möglich zu gestalten, was natürlich nicht immer einfach ist. Also diese Einschläge, diese Erlebnisse, die kann man sicher nicht vermeiden. Die sind einfach, die begleiten uns einfach im Leben. Die sind einfach, die gehören einfach dazu. Aber ich kann natürlich gucken, dass ich solche Erlebnisse so schnell wie möglich wieder loswerde. Also wie ich damit umgehe, das kann sich verändern. Also sprich, ich kann, wenn ich jetzt das Gefühl habe, ich habe mit jemand Streit, ich kann es so schnell wie möglich aus der Welt räumen. Also ich kann gucken, dass ich sage, auch wenn es mich jetzt eine große Überwindung kostet, ich spreche mit dem Menschen drüber, ich kläre das, ich versuche eine Lösung herbeizuführen und wenn es keine Lösung gibt, dann ist das Ziel eben anders damit umzugehen. Also nicht ewig an irgendwelchen Dingen festzuhalten, nur um Recht zu behalten zum Beispiel. Solche Dinge. Also das, denke ich, kann man auf jeden Fall verändern. Oder eben mit so Techniken wie EFT, einfach so diesen Groll, den man dann vielleicht in sich spürt, zu bearbeiten, dass man da einfach so schnell wie möglich wieder wegkommt und in die Neutralität kommt. Das kann man machen. Also die Einschläge an sich, die kann man sicher nicht verhindern, weil die einfach passieren. Das ist das Leben. Ja. Aber ich kann gucken, dass ich so schnell wie möglich für mich eine gute Lösung finde. Und ja.
Okay, jetzt, ich habe noch abschließend eine letzte Frage.
Ja.
quasi spekulativ oder nein, nicht spekulativ, so deine Vision, wie du dir die Krebsmedizin der Zukunft vorstellst. Also du hast vorhin gesagt, du würdest erstmal den Begriff Krebs gar nicht mehr verwenden. Aber was du so auf einer gesellschaftlichen Ebene da vorschlägst, in welche Richtung wir uns entwickeln sollten.
Ja, in Bezug jetzt auf solche Diagnosen oder generell?
Nee, schon in Bezug auf jetzt, das, was man jetzt als Krebsmedizin bezeichnet, ja.
Also, ja.
Wie die Onkologie der Zukunft aussieht, sozusagen.
Ja, also ich würde mir halt auf jeden Fall wünschen, dass Ärzte respektieren können, auch wenn Patienten sich für einen anderen Weg entscheiden. Was natürlich auch voraussetzt, dass die Patienten bereit sind, für sich die Verantwortung zu übernehmen. Also ich denke, viele Ärzte haben auch einfach Angst davor, Patienten da auf einem Weg zu begleiten, der vielleicht, wo sie selber einfach unsicher sind und nachher der Patient kommt und sagt, ja, sie haben mir das aber auch geraten. Also man muss sich einfach bewusst sein, dass man die Verantwortung übernimmt. Ich muss mit dem Arzt da klar drüber sprechen. Und ich würde mir halt wünschen, dass jeder Mensch auf dem Weg, den er sich da aussucht, Unterstützung findet. Also wenn jetzt ein Mensch unbedingt OP und Chemo und alles machen will, weil er sich damit sicher fühlt, dann ist das okay. Und wenn aber jemand einen anderen Weg gehen möchte, es ist eben oft trotzdem wichtig, dass man, oder wäre wichtig, dass man eine Begleitung von dem Arzt hat. Es gibt auch durchaus, auch wenn man die andere Sichtweise hat, natürlich Situationen, in die man geraten kann, die etwas knifflig sind, wo man vielleicht doch mal eine OP braucht oder auch in eine Notfallsituation kommt, wo ich eine Notfallmedizin brauche. Und da wäre es halt schön, wenn ich da dann einfach diese Akzeptanz bekommen könnte und die Mediziner dann nicht kopfschüttelnd vor einem stehen, was ich ja verstehen kann, weil sie einfach was ganz anderes gelernt haben und einfach eine völlig andere Überzeugung haben. Also ich verurteile da niemanden dafür. Aber das wäre halt schön, wenn man einfach, wenn man sich seinen Weg selbst aussuchen könnte und trotzdem sich sicher sein kann, ich bekomme die Unterstützung, ich kann mir mit dem Arzt eine Therapie erarbeiten und eine Begleitung erarbeiten, die mir gerecht wird, die auf mich quasi zugeschnitten ist.
Mhm. Ja. Und deine persönlichen Pläne und Wünsche? Wie sehen die
aus? Was ich noch geschwind hinzufügen möchte, ich würde mir das natürlich auch sehr für die Angehörigen wünschen, dass auch alle Angehörigen, wenn sich ein Angehöriger einfach für einen anderen Weg entscheidet, da die Akzeptanz dann da ist und nicht von der Familie dagegen gearbeitet wird. Das ist nämlich genauso wichtig, dass man das einfach tolerieren kann, dass es unterschiedliche Ansichten und Wege gibt. Ja, genau.
Ja, jetzt nochmal die Frage, deine persönlichen Wünsche für die Zukunft oder Vorhaben für die Zukunft.
Ja, also ich würde mir schon sehr wünschen, oder das ist so eine Vision, dass ich da irgendwann mal tätig werden kann in einer Form, in der ich eben da Menschen begleiten kann, unterstützen kann, die eine ähnliche Thematik vielleicht haben. Es ist für mich noch nicht so wirklich ganz greifbar, wie ich das umsetzen kann, aber das wäre so mein Wunsch. Also es war auch ziemlich schnell für mich so ein Gefühl da, das hat was mit meiner Lebensaufgabe zu tun. Mhm. Ja.
Schön, ja, und mit dem Interview ist auf jeden Fall ein Anfang und du bist quasi ein Leuchtturm für die Menschen, die Hilfe suchen und die andere Wege suchen und bist da vorangegangen und für dich hat das sehr gut funktioniert und ja, das ist wunderbar. Wir werden auch jetzt verlinken, also wenn du einverstanden bist, mit einer E-Mail-Adresse, wo man Kontakt zu dir aufnehmen kann, für alle, die da noch konkret was wissen wollen von dir. Und ja, ich bedanke mich sehr herzlich für deine Zeit und für den Mut, damals den Weg so zu gehen und den Mut, dich damit jetzt öffentlich zu zeigen. Das ist einfach großartig. Also großes Dankeschön an dich und alles Liebe.
Sehr gerne. Ich freue mich auch, dass ich dabei sein darf. Ja, danke dir.
Okay. Tschüss. Danke.
Tschüss.